Ralf hat mich mal aufgeklärt über dieses Lied, als ich das vorgeschlagen habe, und ich habe immer mit verbunden und verbinde das heute auch noch damit, dieses am schönsten Tag in Jeden, dass das dieser Tag für mich ist in der Ewigkeit, nicht nur dieser Tag am Ende der Woche mit dem Herrn, diese Gemeinschaft haben zu können, wie es hier wohl gemeint ist in dem Lied, diese Hoffnung zu haben, auf diesem schönsten Tag in der Herrlichkeit bei unserem Herrn zu sein, wo wirklich alles zur Ruhe kommt, wo er alles in allem ist und im Mittelpunkt steht, wo er zumindest bei mir im Alltag oft da rausgerissen und weggenommen wird. Ich würde gerne nochmal mit euch zusammen in den zweiten Korintherbrief schauen, und ich würde am Anfang den letzten Vers unserer Betrachtung, irgendwie den wir das letzte Mal uns angeschaut haben, nochmal lesen, nochmal vertiefen, nochmal einen ganz, ganz kleinen Rückblick geben und dann vielleicht in die darauf folgenden Verse einzusteigen. Wir hatten gelesen 2. Korinther 4 und ich möchte den Vers 7 nochmal lesen. Wir aber haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott ist und nicht aus uns. Ich hoffe, wir können uns alle damit einreihen, zu wissen, dass wir diesen Schatz haben. Und wenn wir die Verse davor betrachten, dann merken wir eigentlich, dass dieser Schatz nur unser Herr und Heiland, Herr Jesus, sein kann. Das werden wir auch gleich, glaube ich, noch ein Stück weiter betrachten. Und wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Auch da möchten wir noch einen Blick drauf werfen. Ich würde zunächst noch mal einen ganz kleinen Rückblick geben. Und zwar, dass der Apostel Paulus davon geredet hat, am Ende des 3. Kapitels, ich lese einfach ab Vers 17, der Herr aber ist Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn und werden so verwandelt in das Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es von dem Herrn, dem Geist, geschieht. Also mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn Jesus anzuschauen. Und das bringt Veränderung hinein in unser Leben, dass wir verwandelt werden. Und ich glaube, der Begriff, der benutzt wird für dieses Verwandeltwerden, ist Metamorphose, was wir vom Schmetterling kennen, dass von einem auf dem Boden kriechende Raupe ein überaus schöner, farbenfroher Schmetterling wird, dessen Lebensbereich nicht mehr der Boden ist, sondern die Luft. Verändert zu werden durch das Anschauen des Herrn Jesus, verwandelt zu werden in sein Bild. Ein Bild bringt etwas zum Ausdruck von dem, was es abbildet. Es ist nicht das Gleiche. Und es geschieht durch Gottes Geist. Gottes Geist bewirkt das, und wir haben das uns manchmal angeguckt, wenn wir die Wirkung des Heiligen Geistes angeschaut haben, dass der Heilige Geist uns gegeben wird und gegeben ist, um das ja auf den Herrn Jesus hinzuweisen, um den Herrn Jesus groß zu machen, um ihn vor die Augen zu stellen und ihn uns zu offenbaren. Also diese Veränderung in unserem Leben findet statt durch Gottes Geist und durch das Anschauen der Person des Herrn Jesus. Und jetzt hatten wir diesen Vers 7 gelesen, dass wir diesen Schatz, diesen Herrn Jesus, und wenn wir davor die Verse lesen, wird der Jesus uns eigentlich auch vorgestellt, dass wir eigentlich da diese Schlussfolgerung nur ziehen können, dass es um den Herrn Jesus geht, und es weisen so viele Stellen in der Bibel darauf hin irgendwie, dass dieser Jesus derjenige ist, der in uns wohnen möchte, uns ausfüllen möchte. Ich habe so vor 4 oder 6 Wochen eigentlich so gedacht, so die Verse, so Kapitel 4, ich verstehe das. Und im Näheren mit Beschäftigen habe ich gemerkt, wie wenig meine Augen offen sind für das, was Gott dort hineingelegt hat. Und das fing bei mir an, auch nochmal über die Gefäße nachzudenken. Irdene Gefäße. Wir haben hier auch Gefäße, auch aus Ton gebrannt, wo Blumen drin sind. Norbert macht das immer sehr, sehr schön hier. Sie bringen den Inhalt zum Ausdruck dessen, was dort reingesteckt ist, die Schönheit der Blumen, die wachsen, die gedeihen, aber die irden Gefäße sind geformt, eigentlich von sich aus tot. Musst du mich auch nochmal dran denken, ich meine, dass ich darin richtig liege, dass die erste Predigt, die der Ralf gehalten hat, über den Töpfer war aus Jeremia. Kannst du dich noch erinnern, dass das deine erste war? Ja, war zumindest eine der ersten. Gefäße werden gebildet, werden gemacht. Und Gott ist gerade im Alten Testament in Jesaja, Jeremia, Sacharja und noch einmal im Römerbrief der Töpfer, der formt, der bildet. Und ich habe gedacht, es ist mehr wie ein Bild, wenn ich mich sehe als Gefäß. Das ist etwas, was Wirklichkeit ist. Gott ist der Former. Gott ist derjenige, der bildet und der mich gemacht hat. Und das geht so weit, dass sowohl hier wie auch, Jesaja sagen, der Gott, der mich gebildet, der mich geformt hat im Mutterleibe. Diese Bilden, das Formen, das war nicht nur im Garten Eden. Jeder, der geboren wird, ist geformt worden durch den Schöpfer und Erhalter aller Dinge, durch Gott, geformt im Mutterleibe an. Und wenn wir in dem Schöpfungsbericht sehen, irdene Gefäße, dass Gott Staub nahm von der Erde, Erde nahm und den ersten Menschen formte, in die Form brachte, seinem Bilde entsprechend. Und dann war eigentlich das Entscheidende, dass er diesem geformten Menschen, mit dem er sich eine andere Mühe gegeben hat, wie mit allem anderen, was geschaffen war. Bei allem anderen, was geschaffen war, lesen wir, er sprach und es stand da. Er sprach und es geschah durch sein Wort. Den Menschen hat er gebildet mit seinen Händen. Und dann ist das Besondere, was wir dann lesen, 1. Mose 2, er hauchte ihm seinen Odem ein. Der Wert des Menschen bestand darin, dass der Odem Gottes, dieser Hauch Gottes in ihm war und das Leben entstand. Und es erschreckt mich dann immer wieder neu, wenn ich über den Sündenfall nachdenke, dass Gott das vorausgesagt hat, an dem Tag, wo er davon isst, werdet ihr sterben. Dass das Leben, was Gott dort eingehaucht hat von seinem Wesen, von seiner Art, und was die Möglichkeit gab, auch Gemeinschaft mit Gott zu haben, mit der Sünde verloren gegangen ist. Und dann ist es für mich die Frage und viele Überlegungen gewesen, mit was fülle ich und habe ich mein Gefäß meines Lebens, was von Gott dem Schöpfer gegeben habe, dann gefüllt. Was füllt heute mich noch oft aus als Gefäß? Ich habe gedacht, das Gefäß geht über diesen Körper hinaus, das geht auch das, was fassen kann. Meine Gefühle können Dinge fassen, mein Verstand kann Dinge fassen, mein Herz kann Dinge fassen. Und Dinge, die ich kaum erfassen kann, wie meine Seele, mein Inneres, können Dinge fassen. Wovon bin ich erfasst und was ist da drinnen? Ist es wirklich dieser Schatz, von dem dieser Vers steht? Kann ich von mir aus das sagen? Und ich habe mir viele Fragezeichen gestellt. Wir haben diesen Schatz. Das ist mein Gefäß so ausgefüllt von der Person und von der Gegenwart und von der Gemeinschaft meines Herrn und Heilands, von dem Herrn Jesus. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Wenn wir daran nochmal stehen bleiben und wenn wir uns diesen Vers aus Römer 9, Vers 23 anschauen, wo auch von diesem Gefäß des Töpfers geredet wird, dann finden wir, dass sich hier etwas widerspiegelt von dem, was wir auch schon betrachtet haben im 2. Korintherbrief. Ich lese ab in Vers 23 und vielleicht auch 24. Damit der Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen des Erbarmens zu erkennen gab, die er zur Herrlichkeit vorher bereitet hat, nämlich an uns, die er uns berufen hat, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Nationen. Gefäße, die durch die Erbarmung des Herrn Jesus er bereitet hat, zur Herrlichkeit. Das ist ja genau das, was wir im Korintherbrief gelesen hatten und betrachtet hat vorher, den Herrn Jesus anzuschauen, die Herrlichkeit des Herrn Jesus anzuschauen und so verändert, verwandelt zu werden. Diese Metamorphose von diesem ja nicht anderes zu wissen wie diese Erdverbundenheit. Und das finden wir später in den Versen auch. Leben wir hier auf der Erde irdisch oder haben wir unseren Blick schon in die Herrlichkeit und in die Ewigkeit auf das Himmlische? Diese Raupe, die kann nur erdverbunden sein, die kann nur auf der Erde und auf dem kriechen, was auf der Erde ist. Die erhebt sich höchstens, wenn sie im Schnabel eines Vogels liegt und gefangen ist. Aber dieses verändert zu werden in Schmetterlingen beinhaltet, dass man einen anderen Aufenthaltsbereich hat in dem Himmlischen und nicht in dem Irdischen. Und dieses, dass Gott uns so bereitet hat, als Gefäße seine Herrlichkeit, das Ewige und das Himmlische in uns zu tragen und zu füllen und zum Übermaß und Überlaufen bringen zu wollen. Dazu hat Gott uns geschaffen, dazu hat uns Gott ewiges Leben gegeben, wenn wir seine Kinder sind. Und sonst ruft er, lass dich versöhnen mit Gott. Lass das aus dir machen, wo Gott dich zu geschaffen hat. Und wie viel erheben wir uns, der wir Gebilde Gottes sind und meinen oft selber, wer sein zu wollen oder zu können. Und es gibt eine Zuversicht, auch um drüber nachdenken, wenn man merkt, es mangelt bei mir. Mir geht das so beim drüber nachdenken. Gibt es doch irgendwie etwas, was uns Zuversicht macht? Und ich finde, mir macht das unheimliche Zuversicht, dass im 2. Timotheusbrief auch von diesen Gefäßen geschrieben wird und dass dort im Vers 21 steht, des 2. Kapitels, also 2. Timotheus 2, Vers 21. Ich lese ab Vers 20 noch. In einem großen Hause aber sind nicht nur goldene oder silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und die einen sind zur Ehre, die anderen zur Unehre. Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn und zu jedem guten Werk bereit. Was für eine Zuversicht. Gefäße sein zu dürfen und die Nützlichkeit deines und meines Lebens besteht einzig und allein darin, uns zu reinigen. Und das ist mehr wie ein Bild. Ich finde, das geht irgendwie in die Wirklichkeit unseres Seins über, irgendwie dieses Gefäß, dieses gemacht worden Sein von Gott und diese Möglichkeit, uns zu reinigen. Und wisst ihr, eben drüber nachdenken habe ich gedacht und ich gucke hier auf die Fensterbarren, weil einfach da Gefäße stehen. Wie oft ist diese Reinigung vonstatten gewesen und ich habe gesehen, ich habe mich heute Morgen noch bekleckert und habe auch einen Fleck auf meinem Hemd, dass man das Äußere sieht und das Äußere reinigt, das, was man so erkennt. Aber wenn ich ein Gefäß nutzen will in meinem Haushalt, dann kommt es darauf hin, es auszukippen, auszuschütten und das Innere zu reinigen. Es nützt nichts, dass es nach außen schön dasteht und ich es aus dem Regal nehme und den Knie sehe und die Spinne noch drumherum laufen und die Gewebe da drin. Ich würde es nicht nutzen und wenn ich es nutze, würde ich das Genutzte wegkippen. Ist dir schon mal bewusst geworden oder gewesen, irgendwie so in deinem Leben wirklich dein ganzes Inneres vor Gott auszuschütten und zu sagen, Herr, alles, alles mach du damit, was du willst. Ich möchte es in deinem Licht haben. Ich möchte, dass du damit machst, was du möchtest. Gereinigt auf das Innere eines Gefäßes, dann muss alles raus. Und es muss alles vor unserem Herrn und Gott ausgebreitet sein. Gefäße zur Ehre. Ich musste nochmal neu darüber nachdenken, was Reinigung heißt. Dass das nicht nur ist, eine Sünde von außen zu entfernen, sondern das Gefäß leer zu machen. Und mit mir kam da ein Bild noch überein, was vielleicht nicht ganz direkt rein ist, aber wenn ich daran denke, dass der Herr Jesus durch sein Wort, durch diesen Samen des Wortes Gottes in meinem Herzen Wohnung macht, kommt es doch darauf an, wenn wir das Bild des Sämanns sehen, dass das Weizenkorn einen Raum finden, in dem es aufgehen kann und gedeihen kann. Und das kann es doch nicht, wenn dieser Raum voll ist mit allen anderen möglichen Sachen. Also ein Gefäß, was gereinigt ist, gibt dem Wort Gottes Raum, sich auszubreiten. Und wie viele Dinge nehmen in meinem Herzen und Leben immer noch Raum ein, die das Wesen und den Möglichkeiten des Herrn Jesus den Raum wegnehmen. Ich bin so dankbar, dass der Jesus Raum genommen hat und Wohnung genommen hat in meiner Wohnung, dass ich einfach auch in meinem Leben immer wieder neu dahin komme. Ich möchte nichts anderes sein wie Gefäß. Ich möchte nicht selber der Handelnde und der Wirkende sein. Und das finden wir in dem Weiteren des Verses. Damit das Übermaß der Kraft von Gott ist und nicht aus uns. Wie viel von dem, was wir tun, was wir machen, tun wir aus der Kraft, aus der Intuition unseres Herzens, unseres Willens, unseres Wollens? Aber es muss den Ursprung und die Wurzel in Gott haben. Und zwischen dem, dass das Übermaß der Kraft von Gott ist, steht ein und nicht. Das ist eine Trennung. Das, was aus mir kommt, kann das gar nicht tun und kann das gar nicht bewirken. Ich kann etwas tun und Gott ist Zuschauer, oder ich kann mich hingeben und Gott ist der Wirkende. Gott hat uns so etwas Wertvolles gegeben, dass er sein Leben in dich und mich hineingelegt hat. Und wenn ich an Johannes 14 denke, wie Wirklichkeit das hat, und wir hatten am Mittwoch einen ganz kleinen Teil uns damit beschäftigt, den Herrn Jesus zu lieben oder Gott zu lieben. Und in Johannes 14 steht, wer mich liebt, wer diese Beziehung zu mir hat, wer mich kennt, der hält meine Gebote. Und dann steht da, dann werde ich kommen und der Vater kommen. Und werde Wohnung bei ihm machen. Gott möchte in dir und mir den Raum meines Herzens ausfüllen, möchte Wohnung in mir machen, möchte derjenige sein, der es ausfüllt. Und die Voraussetzung dafür ist diese Liebesbeziehung zum Herrn Jesus. Alles andere ist kraftlos und bewirkt eigentlich nichts. Es bewirkt Lärm. Ich bin neu dankbar geworden über diesen Vers, was uns geschenkt worden ist, dass der Jesus in unserem Leben Raum und Wohnung genommen hat und nehmen will und das ausfüllen möchte. Und dieser Mangel darin, der behoben werden kann, nur durch die Reinigung. Nur durch das wirklich komplette Ausleeren und Ausschütten. Das geht schrittweise, wie Gott mir das offenbart, aber es muss dann immer ganz sein. Und sonst kommt es ins Stocken. Ich habe gedacht, wenn man jetzt so weiter auch in die Verse hineinschaut, werden uns für uns drei Bilder genannt. Einmal dieses irdene Gefäß. In den nächsten folgenden Versen wird der Leib als Bild benutzt. Und wenn wir dazu kommen, noch Anfang des 5. Kapitels wird ein Haus oder ein Zelthaus genannt. Also das, worin ich mich befinde, darin, wo ich lebe, da gibt es verschiedene Bilder. Aber ich glaube, jedes Bild hat eine Wirklichkeit so für sich. Und es wäre vielleicht auch gut, schon mal einen Blick nach vorne zu tun, zu diesem Zelthaus hin. Weil jetzt haben wir dieses irdene Gefäß. Und wenn wir danach Nöte und Leid sehen und wir merken, wie sich auch dieses irdene Gefäß mit und mit auflöst, wird uns im Kapitel 5 gesagt, dass wir in dieses Zelthaus zerstört werden wird und wir dann in der Ewigkeit und der Herrlichkeit ein Leib oder ein Zuhause, ein Haus bekommen, was nicht mit Händen gemacht ist. Ein himmlisches, ein ewiges, ein geistliches. Und das ist eine unheimliche Zuversicht, die wir haben dürfen, dass es eine ewige Wohnung drin gibt, wo wir drin zu Hause sein können, wo alles Leid, alle Not, alle Schwierigkeiten, die wir haben, drin abfallen werden, weil es nicht mit Händen gemacht wird, weil es nicht irdisch ist, weil es ewig ist. Ich weiß, dass jetzt ein paar Verse mehr sind, sind 11 Verse, ich lese, und dass es für mich selber schwer ist, den Zusammenhang irgendwie in einem zu erfassen. Ich möchte sie trotzdem am Stück lesen. In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt, keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg, verfolgt, aber nicht verlassen, niedergeworfen, aber nicht vernichtet, alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbart wird. Denn ständig werden wir, die Leben, dem Tode überliefert, um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbart wird. Folglich wirkt der Tod in uns, das Leben aber in euch. Da wir aber denselben Geist des Glaubens haben, nach dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir, darum reden wir auch. Denn wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und mit euch vor sich stellen wird. Denn alles geschieht um euretwillen, damit die Gnade zunimmt und durch eine immer größere Zahl die Danksagung zur Ehre Gottes überreich macht. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert, denn das schnelle, vorübergehende, leichte, unsere Bedrängnis bewirkt uns eine über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Ich ein Gefäß habe und ich musste am meisten, wo mir das am bildlichsten war, ein Gefäß nehmen, was die letzten Jahre ja abgeebbt hat, wenn ich eine Dose nehme. Wenn ich eine Dose nehme und eine leere Dose habe und die kann ich so mit der Hand so zerdrücken und dann ist das klein. Wenn die aber noch geschlossen ist und gefüllt ist bis oben hin, dann schaffe ich es nicht, diese Dose zu zerdrücken. Und ich habe gedacht, das bringt ein ganz kleines Stück, Entschuldigung, das ist so ein banales Beispiel, das, weil was hier geschrieben ist, ist viel größer. Bringt es was zum Ausdruck, was ist, wenn der Jesus in uns wohnt und in uns ist, In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Ich als Gefäß würde in Scherben aufgehen. Bedrängt, aber nicht zerdrückt. Weil der Jesus in uns ist. Da ist es unmöglich, zerdrückt zu werden, weil er da ist. Und ich denke, in allen Angriffen, auch die der Widersacher hat, möchte er den Herrn Jesus treffen und geht über uns. Bedrängt, aber nicht zerdrückt. Und das ist so schön zu wissen, bei allen Drücken und Drängen, die wir im Leben haben, dass der Jesus uns den Halt gibt von innen, dass es uns nicht zerstört und dass es uns wirklich die Hilfe gibt, die wir brauchen. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Es kann gar nicht anders sein, wie dass dir auch so ins Kopf jetzt schnellt, der Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Auch wenn wir keinen Ausweg haben und sehen für die Situation, in dem du dich befindest oder ich mich befinde, wir wissen, der Jesus ist uns und er ist der Weg. Und sein Wort ist meines Fußes Leuchte. Er wird den nächsten Schritt erhellen. Er wird mir vielleicht nicht den ganzen Weg zeigen, aber wir wissen den nächsten Schritt und den Ausblick in die Herrlichkeit. Nicht ohne Ausweg. Der Jesus ist der Weg und er ist derjenige auch, der den Weg ausleuchtet. Und wie oft erscheinen Dinge und Umstände unseres Lebens uns auswegslos. Und wir haben den Herrn, der Weg ist. Und es ist wiederum die Gemeinschaft mit ihm und die Liebe zu ihm, die mich daran Anteil haben lässt und mich in dieser Gegenwart stehen lässt. Nicht ein Denken, nicht eine fromme Formel oder irgendwie. Es ist einfach die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, dass er wirklich mein Weg ist und gegenwärtig ist. Verfolgt, aber nicht verlassen. Viele andere Christen in anderen Bereichen der Welt, ich würde sagen, jetzt ihr zwei viel mehr einen Blick durch Mission, was es heißt, irgendwie verfolgt zu sein und nicht verlassen zu sein, könntet wahrscheinlich jetzt Berichte anführen von Missionaren, die das hautnah erleben. Der Jesus ist da, er verlässt dich nicht. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Ich habe gedacht, eigentlich, was hier steht, ist eine logische Schlussfolgerung von dem Vers 7. Wenn der Jesus in mir wohnt, wenn der Jesus mein Leben ausmacht, dann muss eigentlich auch das Leben, was der Jesus gelebt hat und lebt, gelebt hat auf der Erde und was sein Leben ist, auch mein Leben ausmachen. Wer wurde mehr bedrängt wie der Herr Jesus? Wer wurde mehr, wie ausweglos war es, wo er in Gethsemane war, wo er unter Blutschweiß rang? Wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Wer hat mehr in dieser Niedergeworfenheit bestanden wie der Herr Jesus? Und wenn der Apostel Paulus von sich selber sagt im 1. Korintherbrief, 1. Vers, Kapitel 11. Seid meine Nachfolger oder Nachahmer, wie ich Christi Nachahmer bin. Wenn mein Leben das Leben des Herrn Jesus nachahmt, dann werden auch die Dinge, an denen der Jesus Anteil hatte hier auf der Erde, auch mein Leben treffen und betreffen. Und das braucht uns nicht traurig machen oder unglücklich machen, sondern es ist eigentlich eine Zuversicht, dass wenn meine Schulter unter dem Joch des Herrn Jesus steht, dass er mich auch ganz ausfüllt. Dass diese Gemeinschaft mich zur Ruhe bringt, trotz dieser äußeren Umstände. Also dieses, wenn der Jesus wirklich in meinem Gefäß drin ist, werde ich Und ich merke das in meinem Leben, dass es eigentlich von der Intensität, wie es hier beschrieben ist, ist das immer nur punktuell kenne, dass ich daran Anteil habe, woran der Jesus und der Apostel Paulus dran Anteil hatte, an seinem Leben, an seinem Wesen und was es dann auch heißt, unter diesen Drücken, diesem Bedrängtsein, dieser Hilf- und Auswegslosigkeit hier auf der Erde zu stehen. Der Apostel Paulus schreitet darin mit seinem eigenen Leben voran, dem Herrn Jesus darin hinterher zu eilen. Und zwar schreitet er so weit voran, dass er sagt, das, was wir leiden, tun wir für euch. Wir leiden, damit ihr, und wir sterben, damit ihr das Leben habt. Ist das auch unser Einsatz für den Platz, wo Gott dich und mich hingestellt hat, wirklich dieses Leid und diesen Kampf aufzunehmen, dass zu anderen das Leben vom Herrn irgendwie rübergebracht werden kann? Steht irgendwie mit hier drin in diesen Versen und wird hier uns irgendwie aufgeblättert. Und das geht eben nur am Leib. Und das geht einfach auch nur darin, dass wir in diesem Leib, den wir jetzt haben, einfach auch leiden. Aber wo ich es erlebt habe, kann ich eigentlich nur bekennen, man kommt da drin nicht zu kurz. Man hat eine Gemeinschaft und eine Nähe zu dem Herrn Jesus, die man sonst kaum Stellen des Lebens hat und findet. Wir scheuen uns oft davor. Wir scheuen uns davor, irgendwie Dinge zu bejahen, die Gott uns anvertraut, tragen zu dürfen, denken oft zu müssen. Gott möchte seine Gemeinschaft uns darin geben und er möchte es dienlich und nützlich machen für andere zum Leben. Ich habe das Beispiel schon ein paar Mal erzählt und mir ist das als junger Erwachsener, ich weiß nicht wie alt ich war, vielleicht 16, 17, so bewusst geworden. Da hatten wir hier als Jugend den Film geguckt, Die Zuflucht, und da haben wir dann gesehen, wie die Betsy, die im KZ dort gestorben ist, ihre Schwester, der Cori, sagte, danke für die Flöhe. Wie kann ich für die Flöhe danken? Ja, danke für die Flöhe, ja. Und sie durften nachher merken, die Aufseher kamen während der Bibelstunde nicht in deren Baracken hinein, weil die Baracken verfloht waren. Die Flöhe waren dafür da, dass sie in Freiheit mit dem Herrn Jesus Gemeinschaft haben durften. Wir wissen oft nicht, warum wir Dinge in unserem Leben tragen oder haben müssen. Aber Gott sagt, dass alles, was er zulässt, was er gibt, zu unserem Besten dient. Und das Beste, was mir passieren kann, ist diese Lebensgemeinschaft mit unserem Herrn und Heiland zu haben. Das ist das Allerbeste. Und wenn ich danach mich ausstrecke und suche, auch wenn Leid oder Nöte da sind, kann das unser Herz zur Ruhe bringen. Wie es einfach nur zur Ruhe gebracht werden kann in der Gemeinschaft mit unserem Herrn und seinem Wort. Ein Vers, der mir aufgegangen ist, irgendwie darin auch, und der mir eigentlich immer wieder, ich finde, irgendwie in Betrachtung, das ist noch der Vers 15. Und ich habe gar nicht genug oder die Worte, den Vers irgendwie richtig, den Ausdruck zu verleihen, was da drin steht. Denn alles geschieht um euretwillen, damit die Gnade zunimmt und durch eine immer größere Zahl die Danksagung zur Ehre Gottes überreich macht. Wenn ich immer zurückgucke auf dieses Gefäß des Töpfers oder über irgendetwas, was du vielleicht in deinem Leben bewerkstelligt hast oder ich, dann muss es doch eigentlich dem Zweck dienen, dessen, der es gemacht hat. Und hier wird etwas davon geschrieben, dass dieses Wirken jetzt des Gefäßes des Apostel Paulus auch dazu dient, dass eine große, überreiche Zahl auch bei den Korinthern zur Ehre Gottes ausschlägt, dass es wieder dahin kommt, wofür sie gemacht sind, dass sie Gott die Ehre geben, dass sie Gott den Dank sagen, dass die Zahl größer wird von den Menschen, die Gott die Ehre geben. Und ich möchte dir das nochmal sagen, lieber Bruder, der du hier sitzt. Wenn wir sonntags morgens in der ersten Stunde zusammenkommen, ist es, glaube ich, nicht wichtig, wie viele Lieder wir singen oder wie viele Bibeltexte wir lesen. Es ist eigentlich eine Stunde, wo das, was Gott in dein Herz hineingegeben hat, zur Danksagung Gottes ausschlägt. Dass dein Mund aufgibt, dem die Ehre zu geben, der dich gemacht hat als Gefäß. Der Fudo hat es am Ende der ersten Stunde gemacht. Danke gesagt für das, was er erlebt hat mit Gott. Und wir dürfen sagen, was wir in unserem Herzen erlebt haben durch sein Sterben auf Golgatha. Ich habe nicht genug Worte und auch irgendwie Parallelstellen jetzt parat, um das dem Stellenwert zu geben, die es hat. Aber es sollte alles in unserem Leben ausschlagen zu seiner Ehre, zu seiner Danksagung. Gott sucht solche, die ihn anbeten in Geist und Wahrheit. Und wir dürfen uns durch sein Wort und durch die Reinigung seines Wortes immer wieder dadurch zu fähig machen lassen. Dann denke ich, dass wir noch über die letzten drei Verse dieses Kapitels nachdenken und denke, es ist einfach auch inhaltlich zu viel, da darüber hinaus zu gehen. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende, leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Ich brauche in diesem letzten Vers immer wieder neu diese Kurskorrektur in meinem Leben. Einfach immer wieder den Blick wegzuhaben von dem Zeitlichen, von dem Sichtbaren, von dem, was man greifen kann, was man menschlich erklären kann, was man so halten kann, um den Blick frei zu bekommen auf das Ewige, auf das Unsichtbare, was zu finden ist in der Stille der Gemeinschaft mit unserem Herrn unter seinem Wort, das Ewige anschauen. Und wenn wir das Ewige anschauen, dann ist das so, wie wir geschrieben haben, deshalb ermatten wir nicht. Und wir hatten das davor, als wir das letzte Mal im vierten Kapitel gelesen haben, auch schon uns mit diesem Nicht-Ermatten beschäftigen. Und ich denke, es wird uns hier etwas dargelegt und aufgezeigt, was so viel Wirklichkeiten hat, sondern auch wenn unser Äußeres aufgerieben wird, und das ist so, man wird älter, man wird aufgerieben, man wird auch aufgerieben in Dinge, wo man hineingestellt wird, menschlich, aber auch geistlich. Es ist halt, unser Mensch ist durch die Sünde dem Verfall irgendwie übergeben. Aber der Innere wird doch Tag für Tag erneuert. Die Beziehung und dieses Leben aus dem Herrn Jesus, wir haben doch die Möglichkeit, wirklich jeden Tag neu darin Fuß zu fassen, dass das erneuert wird, dass wir Kraft daraus gewinnen und auch den Weg, auch wenn äußere Dinge nachlassen, mit dem Herrn Jesus zu gehen. Und dann wird uns was gesagt in Sachen, die so klein dargestellt werden, die uns oft so groß dastehen, weil wir dann nämlich zeitlich gucken und auf das Sichtbare gucken. Da wird uns vorgestellt, dass so klein, das Schnelle. Und wir merken im Leid, das vergeht nicht, das dauert an, das ist gar nicht so schnell. Dann wird uns gesagt, das vorübergehend Leichte unserer Bedrängnis, vorübergehend ist was, was nur einen kleinen Zeitraum hat. Und leicht ist hat, was überhaupt kein Gewicht hat. Und wir sehen nur die Bedrängnis. Und wir merken nicht, dass wir auf das Sichtbare schauen und nicht auf das Unsichtbare. Dass wir unseren Herrn und die Gemeinschaft und die Liebe zu ihm aus den Augen verloren haben. Ich finde das schön, dass das so deutlich uns in diesen drei Worten beschrieben wird, welchen Stellenwert Gott diesen Dingen gibt. Dieser Bedrängnis, in der du auch stehst und in der ich stehe. Drei Worte, die so kurz, ganz knapp und schnell vorübergehen und leicht beschrieben werden. Dass wir neu diesen Blick des Herrn Jesus dafür haben, wenn Gott dir auch was auferlegt, was du zu tragen hast. Und dann wird uns was beschrieben, wo mir nochmal neu das Herz für aufgegangen ist. Bewirbt uns und jetzt werden drei Worte genannt, wo ich den Eindruck habe, das sind so Worte, ich weiß nicht, ich bin jetzt kein Deutsch, mir ist eben über Nachdenken das Wort eingefallen, ich weiß nicht, ob es das zum Ausdruck zu Superlativen, es gibt keine Steigerung davon. Ich weiß nicht, ob das Wort richtig ist, ihr wisst das wahrscheinlich besser. Und hier wird uns jetzt was beschrieben. Bewirkt uns, also dass wir diese Bedrängnisse bewirkt in uns ein über die Maßen. Also es gibt kein Maß, das das widerspiegelt, über die Maßen. Wir finden keine Maßeinheit, die das fassen kann, ein über die Maßen. Überreiches, reich, sonst was, über allen Reichtum hinausgehend, ewig, nicht mehr messbar, ohne Anfang, ohne Endiges, Gewicht von Herrlichkeit. Und wisst ihr, wenn wir am Ende Kapitel 3 uns etwas angeschaut haben und gesagt haben, im Anschauen des Herrn Jesus werden wir umgestalten, in das Anschauen seiner Herrlichkeit werden wir umgestaltet werden in das Bild seiner Herrlichkeit. Dann habe ich so gedacht, es gab bestimmt Götzenbilder da, die dreidimensional waren. Aber für mich war das so, das Bild zweidimensional. Zweidimensional ist ohne Gewicht. Hier entsteht etwas in den Leiden, in dem wirklich, dass wir das Leben des Herrn Jesus an uns tragen, entsteht ein Gewicht von Herrlichkeit. Dass das fassbar ist, dass das tragbar ist, dass das was ist, was mitgenommen wird auch in die Ewigkeit. Ein Gewicht von Herrlichkeit. Ich musste unweigerlich, weil ich irgendwie ein bisschen geimpft bin durch meine Tochter, irgendwie dran denken, ja, es gibt so viele Gewichtseinheiten und die Gewichtseinheiten für Diamanten, das ist einfach diese Gewichtseinheit Karat. Entnommen dem vom Johannesbrotbaum der Kern, der Same aus dieser Sprosse, hat fast immer das gleiche Gewicht, 0,197 Gramm, fast immer. Also es gibt fast keine Ausnahme. Eine Gewichtseinheit, die etwas total Wertvolles aufwiegt. Ein Diamant hat spezifisches Gewicht von 3,52. Muss man vorstellen, wie klein dann so ein Diamant ist. Und dann nur ein Karat. So eine kleine Gewichtseinheit. Ich habe das so vor Augen gehabt, weil ich denke, was für eine Gewichtseinheit muss Gott hier anmessen, um dieses ewige Gewicht an Herrlichkeit, was zustande kommt, dass du und ich in deinem und meinem Leben mit dem Herrn Jesus hier leide und sein Leben auch nach außen an meinem Leibe trage, was für ein Gewicht von Herrlichkeit wird dadurch sichtbar und wird auch Gewicht haben in der Ewigkeit. Was für ein Herrn, was für ein Gott und was für ein Umsorgtsein unseres Herrn durch sein Wort. Lass uns neu hineinnehmen in das, was wir sind von ihm, Gefäße, gemacht von seiner Hand und sein Wille ausgefüllt zu sein, neu eingehaucht zu sein mit seinem Leben, neu gelehrt zu sein von allem anderen. Vielleicht können wir die Stunde mit einer Gebetsgemeinschaft schließen. Ich denke, manchmal ist es so, dann singt man ein Lied und vielleicht wird das eine oder andere dadurch weggenommen, auch vom Reden Gottes.